Eins A, Jörg Lindmann, herzlich willkommen. Eine Ehre.
Danke vielmals. Die Ehre liegt bei mir, dass ich auf der anderen Seite des Rickens den Outpost vom Kanton St. Gallen besuchen darf.
Du bist in der Branche bekannt wie ein roter Hund. Ich glaube, es gibt fast niemand in der Schweizer Digital Health Szene, der dich nicht kennt. Wenn du das so ein bisschen reflektierst, welche drei Wörter kommen den Leuten in unserem Schweizer System oder in unserer Branche in den Sinn, wenn sie deinen Namen hören?
Also erstmal möchte ich mich lieber als bunten Hund bezeichnen, als nur roten Hund.
Oder eher grünen Hund.
Oder grünen Hund oder so. Ich möchte mich da nicht festnageln lassen. Die Frage, was diese drei Begriffe, das würde mich auch interessieren. Ich habe noch nie rumgefragt, wenn ich mir was wünschen könnte, würde ich meine Eigenschaften charakterisieren als hartnäckig, sach- und lösungsorientiert und gesellig. Und das sind so ein bisschen... Aber das ist meine Eigensicht, das ist nicht eine Außensicht. Ich weiß nicht, wie das ankommt, aber so sehe ich mich selbst.
Also hartnäckig dürfte sicher dabei sein, denke ich. Wir kommen da noch drauf. Bevor wir ins Thema einsteigen, sag uns, wer bist du privat? Du hast schon gesagt, du lebst auf der anderen Seite des Rickens. Was gibt es sonst noch zu sagen zu dir?
Also ich lebe am schönen Bodensee, der ist ein bisschen größer als der Zürichsee. Und bin das zweite Mal verheiratet, glücklich verheiratet, habe erwachsene Kinder. Meine sportlichen Tätigkeiten sind Tauchen, Kajakfahren, Skifahren im Rahmen der Möglichkeiten, die ich so als älterer Mensch habe.
Und so alt bist du ja noch nicht, oder?
Also mindestens nicht so alt.
Du musst noch eine Weile.
Du musst noch eine Weile. Und da meine Frau im Reisegeschäft tätig ist, muss ich viel auf Reisen.
Du Armer.
Ich Armer. Das ist so ein bisschen der Ruf, den ich habe. Und meine Kinder sind beide ausgeflogen, erwachsen, selbstständig. Und so habe ich natürlich auch die Möglichkeiten, diese Dinge jetzt zu tun.
Ja, wenn man dich sieht, dann hast du eigentlich immer, ich glaube nicht, dass ich dich schon mal ohne Fliege gesehen habe, du hast immer die Fliege an. Gibt es eine Geschichte zur Fliege? Wie kommst du dazu?
Da gibt es eine Geschichte, die reicht in die Zeit, habe ich gehört, zurück, als du noch gar nicht auf der Welt warst. 1987, als ich in der Redifusion angefangen habe, im Operating.
In der E-Diffusion?
Redifusion, kein Bild, kein Ton, Redifusion. War Kabelnetzbetreiber in Zürich.
Siehst groß, du vor meiner Zeit.
Auch vor deiner Zeit. Und da habe ich im Operating gestartet, war Quereinsteiger. Und da war ich noch jung und revolutionär und habe auch dementsprechend, mein Outfit war auch dementsprechend eher revolutionär. Und da hat man dann ein Firmenessen gemacht, ein Abteilungsessen, und dann hat man eine Wette mit mir abgeschlossen, dass ich es nicht fertig bringe, in Anzug mit Fliege aufzutauchen. Und ich habe das ernst genommen, habe mir einen Anzug ausgeleiht von meinem Bruder, einen Hochzeitsanzug, bin dann eine Fliege kaufen gegangen und bin dann so aufgetaucht, furchtbar hässlich ausgesehen. Und das war so der Startpunkt von diesen Fliegen, die speziellen Fliegen, die habe ich von einem Künstler in Wien, der die macht.
Okay, die Glasfliegen.
Die Glasfliegen, ja. Und die Holzfliegen, und die beziehe ich jetzt dort. Und hat auch noch einen Vorteil gehabt. Du kannst, weißt du, früher hat es diese Kettendrucker gegeben, und im Operating, wenn du dort eine Krawatte trägst, ist das gefährlich, weil es dich reinnimmt, und so mit der Fliege ist es nicht so gefährlich.
Und trotzdem mit Stil.
Trotzdem mit Stil, genau. Nicht mehr. Das ist auch ein bisschen ein Merkmal von nicht konform sein.
Okay.
Ich glaube, keine Bank würde mich anstellen, wenn ich so zum Bewerbungsgespräch käme.
Nicht konform sein, das ist etwas, was dir wahrscheinlich leichter fällt als anderen, denke ich. Auch das braucht es, auch bei uns im Gesundheitswesen. Wann hattest du das erste Mal Kontakt mit dem Schweizer Gesundheitswesen?
Das war 2001. Also jetzt als Patient natürlich schon von Kindesbeinen an, aber als professionell 2001. Als ich mich entschieden habe, von der Cablecom, auch ein Begriff, auf neue Ufer aufzubrechen. Die Cablecom war damals sehr chaotisch unterwegs, und ich habe gedacht, ja, das kommt nicht gut. Ich war Informatikchef sogar noch von der Cablecom.
Ah, echt?
Und habe dann gesehen, dass die neuen Geschäfte, die man machen will, eine IT-Strategie brauchen. Mhm. Also wie können wir automatisieren, weil wir nicht 20.000 Leute anstellen können. Wenn man Einzelkundengeschäft macht, ist das etwas anders, als wenn man Kabelnetzgeschäft macht. Und war tolle Zeit, tolle Leute, aber alles recht unorganisiert. Und dann bin ich dort in die Geschäftsstelle, da konnte man einfach reinlatschen. Habe gesagt, Leute, wir brauchen einen Plan, weil sonst werden wir auf die Schnauze fallen. Und dann hat man zuerst gesagt, ja, das ist wichtig und so. Und dann hat man gesagt, nein, wir hatten noch nie einen Plan, hat auch so geklappt. Und dann habe ich mir gedacht, das kommt nicht gut. Und habe gedacht, ja, wollte auch ein bisschen wieder nach St. Gallen arbeiten gehen, nicht mehr in Zürich. Und da war eine Stelle ausgeschrieben im Kantonsspital St. Gallen. Da habe ich gedacht, ja, da geht es ein bisschen ordentlich zu. Das Spital, Ärzte und Menschen werden gerettet und so. Und das ist sicher ein bisschen geordneter. Und habe dann die Stelle tatsächlich gekriegt und habe feststellen müssen, dass es noch katastrophaler war als in der Kinderkrankenpflege. Mindestens was IT betrifft, Medizin wird perfekt, super. Medizin wurde auch damals schon gemacht. Aber die Digitalisierung war bei unter Null. Dort hat es mich dann reingesogen, weil ich dann dort die Chance gekriegt habe, wirklich von Grund auf mich mit dem Gesundheitswesen auseinanderzusetzen und das kennenzulernen. Das hat mich bis heute nicht losgelassen.
Also hast du da direkt als, du warst der IT-Chef, oder? CIO, ja. Hast du direkt als CIO von der Cablecom gewechselt zum Spital?
Genau. Ich war aber natürlich im Spital nicht der CIO.
Ja.
Das Konzept CIO kommt ja erst jetzt langsam zum Laufen, weil man es entdeckt, dass die IT eine wichtige Rolle spielt im Unternehmen. Spital. Aber IT-Leiter war ich schon.
Und immer bei den Finanzen angesiedelt wahrscheinlich, oder?
Ja, das zum Glück nicht. Da war ich beim Direktor.
Okay.
Und ich habe immer... Das war sehr fortschrittlich, aber das war, weil der Direktor das lieber selber unter Kontrolle hatte. Mhm. Und ich habe dort auch immer eine innige Feindschaft mit dem Finanzchef gehabt. Das gehört einfach dazu. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Enemy Mine, war diese Geschichte. Und das war ein Vorteil, weil der Direktor damals wirklich erkannt hat, da müssen wir was tun. Mhm. Und er war da eigentlich sehr, sehr fortschrittlich. Aber die Denke von Geschäftsleitung und so weiter hat es dort noch gar nicht gegeben, weil da war das Kantonsspital war da eine Kostenstelle im Staat. Wurde auch so gehandhabt. Aber der Direktor damals war sehr unternehmerisch denkend. Und ich glaube, das war so ein bisschen die Ursache. Es war keine große Abteilung. Ich hatte, glaube ich, 4 Leute, als ich angefangen habe.
Und was waren so die Hauptthemen, auf die ihr euch konzentriert habt in diesen ersten Jahren?
Die Hauptthemen waren, dass die Infrastruktur überhaupt funktioniert. Also wir hatten dort afrikanische Wochen. Also 3 Stunden Netz am Tag war das höchste der Gefühle. Und es gab keine koordinierte Bewirtschaftung von IT. Das Einzige, was existiert hat, war ein Bubble, und zwar der Administration mit dem Abrechnungssystem. Das wurde aber von der Patientenadministration selber betrieben, bewirtschaftet und organisiert, weil man einfach gewusst hat, man muss Rechnungen stellen. Aber alles andere war eher unorganisiert. Und das war schon eine Herausforderung, war aber auch spannend.
Also es ist eigentlich auch da so ein bisschen wie im ambulanten Setting. Man hat aus der Finanzwelt heraus digitalisiert.
Ja.
In erster Linie und nicht beim Patienten begonnen oder bei der Krankengeschichte.
Genau, und das ist ja aber heute State of the Art in allen Spitälern. Spitäler sind eigentlich alle sehr gut digitalisiert, mittlerweile im Kerngeschäft. Im anderen Thema dann sieht es ein bisschen anders aus.
Du hast dann, bevor du die Health IT, du bist eine GmbH, oder?
Eine GmbH,
gegründet hast, bist du dann noch in Basel gewesen. Erzähl dazu noch kurz was.
Das war ein Kulturschock, weil es ist einfach so, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen überspitzt, wenn der Ostschweizer darüber nachdenkt, wie er aus dem investierten IT-Franken am meisten rausholt, dann denkt der Basler darüber nach, wie er den Franken, den Steuerfranken am schnellsten zum Fenster rauskriegt. Ein bisschen salopp gesagt, hat einfach damit zu tun, dass auch ganz andere Hintergründe da sind, auch ganz andere Steuersituationen, also das Steuereinkommen in Kanton Basel-Stadt, der ist relativ gleichmäßig. Man hat die Pharmaindustrie und so weiter, und St. Gallen ist KMU-Land, exportorientiert, und da hat man einfach andere Mentalität. Ich wurde dort als CIO angestellt, man hat ein CIO-Konzept gehabt, sie haben einen CIO gesucht, sie haben einen gekriegt. Und da haben sich dann ein bisschen schwer getan, einen zu haben. Also dieser Anspruch, dass der Chief Information Officer bei der Prozessgestaltung mitarbeiten will. Habe dort aber schnell Verbündete gekriegt in der Pflege, weil die Pflege sehr, sehr prozessorientiert schon unterwegs war und musste dann aber feststellen, es ist noch nicht reif gewesen für eine CIO-Rolle und ich habe eigentlich diese Rolle gesucht. Und da habe ich mir gedacht, was machst du jetzt? Und da habe ich mich entschlossen, für die Selbstständigkeit loszumarschieren.
Wann war das?
Das war 2011.
Ja.
Ich hatte allerdings nie einen Businessplan gemacht. Ich hatte nur eine Idee und meine Idee, und die ist auch heute immer noch mein Kernmotto, ich arbeite für meine Kunden und meine Kunden sind die ITs. Mhm. Weil ich komme aus diesem Stall IT, ja, und dort werde ich verstanden und, ja, dort kann ich auch unterstützen. Und ich sage jetzt mal so, diese C-Levels, die sind eher nicht meine Welt, weil ich mich dort auch nicht so gut auskenne. Mhm.
Du hast heute eigentlich hauptsächlich drei Hüte an. Die erste ist deine Selbstständigkeit mit Health IT. Dann bist du Präsident des Schweizer Verbands Digitale Gesundheit und dann noch der Geschäftsführer der Vereinigung Gesundheitsinformatik Schweiz. Lass uns kurz über jede dieser einzelnen Institutionen sprechen. Was machst du mit Health IT genau? Was ist da deine Aufgabe und wobei unterstützt du deine Kunden?
Also ganz klar ist, mein Fokus ist, die ITs zu unterstützen, hauptsächlich im akutsomatischen Bereich, im stationären Bereich. Habe auch schon Aufträge im ambulanten Sektor gehabt und das geht von Beratung bis hin zu, was ich CIO-Services nenne. Es gibt viele Spitäler, die haben sehr, sehr knappe Ressourcen, müssen aber genau die gleichen Dinge bewältigen wie andere größere Spitäler und IT-Abteilungen, die vielleicht mehr Leute zur Verfügung haben, die das erledigen können. Mhm. Und da kann ich Entlastung bringen, kann ich diese Arbeiten übernehmen, damit sich die IT auf ihr Kerngeschäft, nämlich Betrieb und Weiterentwicklung, konzentrieren kann. Dann mache ich aber auch Projektleitungen. Ich mache auch Ausschreibungen. Das sind ich mache auch Organisationsberatung in der IT, IT Service Management. Also ich sage immer, ich bin ein käuflicher CIO. Das ist so mein Motto.
CIO as a Service.
CIO as a Service.
Ja. Cool. Was ist die Aufgabe in einem Satz eines CIOs heute im Spital?
Oh, die füllt Kataloge.
Ein Satz der Kataloge füllt.
Der CIO ist eben der Chief Information Officer und er beschäftigt sich nicht primär mit der Technologie, mhm, die gehört auch dazu, mhm, sondern er beschäftigt sich eigentlich mit, wie man Informationswertschöpfung in der Unternehmung optimal machen kann. Und an dem aufgehängt ist ganz, ganz vieles und ganz, ganz viele Kompetenzen werden dort auch gefordert natürlich.
Schweizer Verband Digitale Gesundheit, SVDG. Wie ist die Geschichte dieses Verbands? Warum gibt es denn?
Es gibt ja schon so einen Verband, der den Anspruch hat, dass er quasi die IT-Anbieter im Health-Bereich beherberge. Da war ich auch mal Mitglied.
IGI Health heißt der. Wir hatten ein Gespräch mit Anna Sommer, heißt sie jetzt neu, glaube ich.
Jawohl, werde ich auch noch hören dann. Habe ich noch nicht gehört, werde ich mir auch noch anhören. Und da habe ich dann gemerkt, ja, das ist ein ganz anderer Fokus dort. Ja. Dort ist eher der Fokus Politik und Lobbying und alle diese Dinge. Und das habe ich eigentlich nicht gesucht, aber gespürt, dass da ein Bedürfnis ist, sich, mhm, zu vernetzen, weil die Community der Anbieter ist relativ klein. Es gibt aber auch viele neue, die komplett hilflos auf den Markt kommen und keine Anknüpfungspunkte haben. Ihr zum Beispiel vor fünf Jahren. Und dann ist es ja praktisch, wenn man zu jemandem gehen kann, wenn man jemanden kennt, sich austauschen kann, selbst wenn man Mitbewerber ist. Und da haben wir dann entschieden, habe ich damals mit der Swisscom zusammen und einem weiteren Kollegen haben wir wirklich in einer Pizzeria im Kreis 4 in Zürich auf einer Serviette diesen Verband gegründet, mit dem Ziel eigentlich eine Community, ein Netzwerk zu schaffen von Anbietern, von Lösungen, von Beratung, von was weiß ich, was einfach die Digitalisierung im Gesundheitswesen weiterbringen will. Und da waren wir zuerst etwa 10, mittlerweile sind wir über 45, sind auch große Anbieter dabei. Und das freut mich sehr, weil das ist ein Bedürfnis da, diese Community zu pflegen.
Also ein sehr loser und unkomplizierter Austausch auf regelmäßiger Basis.
Ja, unsere Aufwände sind auch sehr gering, weil der Zweck ist nicht der Verband, sondern der Zweck sind die Mitglieder und die Interessen der Mitglieder. Und ich glaube, es können alle profitieren, auch von den Anlässen, die wir machen. Ein Mitglied hat mir mal gesagt, er habe endlich eine Art Heimat gefunden, mhm, wo sich austauschen kann, auch mit Kollegen.
Und dann der VGI.
Der VG war ich eigentlich auch Gründungspräsident, aber damals war ich noch CIO. Mhm. Und das war in Basel. Und die Gründungsgeschichte ist auch sehr speziell. Ich weiß nicht, ob du dich an die eHealthcare in Nottwil noch erinnern magst. Nee. Das war eigentlich der erste eHealth-Kongress, den es gegeben hat. Okay. Er hat ursprünglich sogar mal in Milchburg gestartet, in Zürich. War der erste, wo ich auch mal hinging. Und dann hat es diesen in Nottwil gegeben. Sehr speziell, man hat dann gesagt, dass das der einzige Ort ist, wo mit eHealth Geld verdient wird damals. und dann hat die Firma, die das organisiert hat, das Geschäftsmodell dort, eHealth-Kongress, das war nicht schlecht, das war wirklich gut, hat die Idee gehabt, einen CIO-Club zu gründen. Unter externer Beratung. Ich meine, ich bin auch selber jetzt Berater, aber damals habe ich gesagt, nein, das kann ja nicht sein. Also wenn wir einen CIO-Club gründen, dann gründen wir selbst einen und haben dann in nur 2 Wochen 22 Mitglieder gehabt, weil das Netzwerk hat schon gegeben. Mhm. Und auch dort war dann die Idee natürlich, sich auszutauschen, voneinander zu lernen, voneinander zu profitieren. Und weil eben die Institution Mitglied ist und nicht die Person, was eben sehr, sehr wichtig ist,
ja,
bin ich nach meinem Weggang natürlich ausgetreten. Also, und dann war ein kleines Problem, weil da gab es keinen Präsidenten mehr und keine Sekretärin, die die Arbeit noch macht für die Geschäftsführung. Das habe ich ein bisschen natürlich mein Sekretariat, das ich damals hatte, eingesetzt. Und hat man eine Not-GV gemacht, also eine außerordentliche GV, und hat dann diskutiert. Und dann wurde gefragt, könntest du nicht die Geschäftsführung machen, weil wir brauchen diesen Verband, aber wir haben keine Zeit, das wirklich vorwärts zu treiben. Und das darf ich jetzt schon seit 10 Jahren machen. Also ich sitze hier als Geschäftsführer und ich schätze das sehr, dass ich das machen darf. Und es freut mich sehr, dass dieser Verband seinen Zweck erfüllt und auch gedeiht.
Wie gestaltet ihr das oder wie macht ihr das genau?
Man besucht sich gegenseitig, man hat Arbeitsgruppen, wo man Probleme gemeinsam angeht, man hat Anlässe bei den jeweiligen Mitgliedern, wo man sich kennenlernt, und ganz, ganz wichtig ist die Austauschplattform, dass man Umfragen machen kann, unkompliziert. Wie ist jetzt das bei dir, was hast du da gekauft und so weiter. Da haben wir auch eine technologische Plattform von einem großen Hersteller.
Wie man sich vorstellen
kann. Werbung machen.
Ja, dann wollen wir noch ein bisschen über Digitalisierung in der Schweiz tatsächlich sprechen. Was braucht das Schweizer Gesundheitswesen aus deiner Sicht als nächstes am dringendsten?
Führung und Ehrlichkeit. Wir machen uns einfach etwas vor. In der Politik gehört das dazu, dass man sich etwas vormacht oder dass man seinen Wählern, seiner Kundschaft etwas vormacht. Aber ich glaube, man sollte langsam ehrlich sein und die Fragen stellen, die es zu stellen gibt. Wie viel Eigenverantwortung wollen wir? Wie viel Medizin wollen wir uns leisten? Das sind diese Themen, die natürlich nicht attraktiv sind. Da kann man keine Wahlen gewinnen damit. Sondern man muss über Begrenzungen, man muss über Einschränkungen, man muss über Eigenverantwortung reden. Und ich glaube, da braucht es wirklich Führung und Mut auf Seiten von der Politik auch und von allen Akteuren. Weil man kann das nicht immer nur dem Departementchef vom BAG an die Backe hängen. Das ist nicht fair, sondern alle Akteure sollten eigentlich zusammengehen. Das passiert schon an verschiedenen Orten, aber hier ist noch ein bisschen meiner Meinung nach, ja, ich sage immer, zu viel Geld im System. Es tut noch nicht richtig weh, es fängt an weh zu tun, aber wenn es dann richtig weh tut, ist es zu spät. Und dann trifft es immer noch die Falschen, nämlich die, die sich es eh schon nicht leisten können. Und ich glaube, das wünschte ich mir, dass da ein bisschen Führung, Mut und Ehrlichkeit reinkommt.
Führung hat ja die Eigenschaft, dass jemand führen muss. Wer muss dann führen?
Wir sind in der Schweiz, da führt nicht jemand alleine, sondern ich glaube, das sind die Akteure, die sich zusammenraufen sollten und gemeinsam diese Dinge anpacken sollten. Also sicher mal bei der Politik angefangen. Ich sage mal, das Gesundheitswesen sollte nicht Gegenstand von parteipolitischem Hickhack sein. Für das ist es viel zu wertvoll. Da gibt es andere Dinge, die sind viel interessanter und unbedenklicher. Aber für das ist es viel zu wertvoll, weil Gesundheit haben wir alle. Und es geht bei uns allen um Gesundheit und da kann man sich nicht ausschließen. Ich kann sagen, ich fahre nicht Autobahn, dann geht mich das ganze Thema nichts an. Aber ich kann nicht sagen, ich will nicht gesund sein. Und ich glaube, da braucht es einen gesellschaftlichen und politischen Konsens, dass man da auch mal schmerzhafte Dinge macht. Ich bin zum Beispiel Fan vom Modell Singapur. Funktioniert perfekt. Hat die gleiche Qualität wie unser Gesundheitswesen, gleiches Niveau, zum Fünftel vom Preis. Die machen irgendetwas richtig.
Nur ein ganz kurzer Einschub von mir, bevor es gleich weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es macht einfach mega viel Spaß, mit dir das Gesundheitswesen immer besser zu verstehen. Wenn du solche Inhalte schätzt und du was daraus mitnehmen kannst, dann folg uns doch unbedingt auch auf unseren anderen Kanälen, auf YouTube, LinkedIn oder Instagram. Und lass uns doch auch einen Kommentar da. Wir freuen uns, mit dir auszutauschen, online wie offline. Ja, wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Digitalisierung zu sprechen kommen, was denkst du, hat die Digitalisierung für eine Rolle in der Effizienzsteigerung oder eben auch in der Kostenreduktion im Schweizer Gesundheitswesen? Siehst du überhaupt, dass es da einen Zusammenhang gibt?
In den Spitälern oder auch bei den Ambulanten, weil es gibt auch Hausärzte und Spezialisten, die niedergelassen haben, alle auch IT-Systeme, auch im Kernbereich, nicht nur in der Abrechnung. Dort hat es sehr, sehr viel gebracht. Ich glaube, wir hätten noch einen größeren Fachkräftemangel, wenn wir dort nicht digitalisiert hätten. Wir müssen aber aufpassen, das hört man auch immer wieder, dass natürlich die Überadministration dann wieder dazu führt, dass diese wertvollen Ressourcen sich mit der Administration beschäftigen. Das ist aber nicht die Schuld der Digitalisierung, sondern es ist die Schuld derjenigen, die diese Bürokratie wollen und das Gefühl haben, mit Mikromanagement könnte man alles steuern. Das hat nichts mit der IT zu tun. Die IT macht einfach, ermöglicht leider solche Dinge zunehmend. Aber grundsätzlich wäre, glaube ich, kein Spital mehr in der Lage, diese Qualität zu bringen und diese Produktivität zu bringen ohne IT-Einsatz. Man könnte es ja mal ausprobieren und bei einem großen Zentrumsspital mal 2 Tage den Stecker ziehen bei der IT. Das würde zum absoluten Fiasko führen und das wollen wir ja nicht. Also ich glaube, dort hat es viel gebracht. Wo das Problem liegt in der Digitalisierung, ist im übergreifenden Sektor und in diesem patientenzentrierter Sicht, weil als Patient habe ich ja zig verschiedene Akteure und aus dieser Sicht hapert es natürlich bei der Digitalisierung, dieser Zusammenzug von Informationen, das elektronische Patientendossier, aber nicht in dem Sinne als PDF-Friedhof, wie immer gesagt wird, sondern wirklich als nutzbare Datenbasis für Akteure, vor allem für uns als Versicherte und als Bürger und als Menschen. Ich sage nicht gerne Patient. Weil die meisten Ärzte sagen ja immer, es gibt keine gesunden Leute, wir sind einfach alle zu wenig abgeklärt. Aber ich finde den Begriff Patient finde ich blöd, weil dann mit der Gesundheit-Dossier finde ich viel besser. Es geht darum, unsere Gesundheit zu machen. Prävention auch, das fängt ja dort an. Dort hapert es. Also dort Schmerz noch, wie wir alle wissen.
Das sind wir jetzt genau bei der offenen Wunde. Ich glaube, ich darf sagen, dass du seit Anfang an dabei bist in der ganzen Geschichte und dir definitiv nicht nur Freunde gemacht hast in den letzten x Jahren in dem Thema. Erzähl uns mal aus deiner Sicht so die Entwicklung der letzten 15, schon bald 20 Jahre des EPDs, des EPDGs. Und vielleicht auch, wie sich deine Sicht auf die Dinge geändert haben in dieser Zeit.
Eigentlich hat sich meine Sicht nicht geändert, ist immer noch dieselbe. Und ich bin, damals durfte ich 2007 mitarbeiten als Delegierter von H+, also da war ich ja noch CIO im Kanti, durfte ich mitarbeiten an der E-Health-Strategie, war ein sehr spannender Prozess. Die E-Health-Strategie 2007, stehe ich immer noch dahinter. Von diesen 21 Zielen, die da drin stehen, wurde eines angegangen und nicht umgesetzt, also nicht sauber umgesetzt. Und ich habe dann dort eben miterleben müssen dürfen, was passiert, wenn Juristerei, Technokratie und Politik eine IT-Lösung bauen wollen. Dann kommt nichts Gescheites raus. Wenn du eine gute Organisation hast und Digitalisierung drüber stülpst, dann kriegst du eine noch bessere Organisation. Wenn du eine schlechte Organisation hast und Digitalisierung drüber stülpst, dann kriegst du ein Chaos. Und ich würde sagen, wir haben da Letzteres sehen wir eben beim EPD. Oder? Da hat man Verantwortlichkeiten, als das, was man jetzt weiß, oder? Verantwortlichkeiten sind nicht geklärt, Finanzierung war nicht geklärt. Zuständigkeiten, die Kantone und der Bund haben sich die Dinge gegenseitig zugeschoben und es wurde als Verwaltungsakt eigentlich gesehen und als Politakt. Und das war eigentlich der Todesstoß, bevor man richtig angefangen hat. Und ich war immer Fan vom EPD und vom Gedanken des elektronischen Patientendossiers, eben vielleicht eher Gesundheitsdossiers. Und ich musste dann eben lernen, mitverfolgen, was dann daraus geworden ist. Und diese Kritik, die ich dann gemacht habe, wurde mir als Negation des EPD ausgelegt. Und das ist nicht der Fall. Mittlerweile sind plötzlich alle schlauer. Ich weiß nicht, warum das so ist, weil die Dinge waren schon sehr früh absehbar. Item, die Fakten sind klar. Und mittlerweile bin ich schon fast zum Verteidiger des EPD mutiert, weil es wäre jetzt völlig falsch, wenn man jetzt einfach alles, den Gedanken und die Idee an sich beerdigt, weil man es nicht richtig hingekriegt hat. Dann soll man schauen, warum haben wir es nicht richtig hingekriegt und es jetzt besser machen. Oder? Und das ist so etwa die Situation, weil ich eben hartnäckig bin und wenn sich natürlich außenrum die Meinung ändert und ich immer noch gerade bin, bin ich plötzlich auf der anderen Seite. Das ist noch ein spannender Effekt, den ich da erlebe.
Es gibt noch einen Begriff, der heißt Georgis. Hilf uns den einzuordnen und was du da für eine Rolle spielst.
Das war eigentlich eine Idee. Ich habe mit einem Kollegen diskutiert und habe gesagt, okay, das EPD ist jetzt so angelegt, es gibt ein Problem. Unterdessen bin ich ja auf der anderen Seite angekommen, nämlich auf der Beraterseite, auf der Unternehmensseite und habe gesagt, ja, okay, wenn wir ein Problem haben, dann können wir eine Lösung anbieten. Und meine Idee war eben, dass man den Spitälern, die ja das finanzieren müssen, eine Lösung bietet, die minimal ist, das Gesetz erfüllt. Und einem CIO habe ich mal gesagt, ich bringe dir keine nutzbringende Lösung, aber ich bin dein Aspirin, weil du musst das machen, das steht im Gesetz. Und das war eigentlich, wir hatten sehr gutes Feedback, wir hatten auch eine erste Testinstallation, bevor irgendjemand anders das hatte, mit einer Lösung aus Polen.
Also es geht um eine Stammgemeinschaft.
Aber wir haben dann einfach gesagt, wir machen nur eine Gemeinschaft, du musst keine Stammgemeinschaft machen. Das war auch so ein komisches Ding, könnten wir dann auch ausführen. Aber jetzt Blödsinn eigentlich, weil man hat das Portal vergessen bei diesem Konzept oder das nationale Patienten- oder Bürgerportal.
Also der Unterschied vielleicht zwischen einer Stammgemeinschaft und einer Stammgemeinschaft, kannst du den ganz kurz erklären?
Das Gesetz sagt jetzt immer noch, die Leistungserbringer oder die Ärzte, die GF, die Gesundheitsversorger müssen sich einer Gemeinschaft anschließen und sich zusammenschließen, damit sie Dokumente hochladen können. Und dann hat man gemerkt, wie kommt dann jetzt der Versicherte oder der Patient zu seinen Daten? Weil es gibt nirgends ein Portal. Und dann hat man gesagt, ja, eine Gemeinschaft kann sich als Stammgemeinschaft deklarieren und dann muss sie aber ein Portal für den Patienten zur Verfügung stellen. Und der Begriff Stammgemeinschaft kommt von dem her, weil man sagt, ja, das ist der Stammort des Patienten, oder? Weil man kann nur an einer Gemeinschaft sein. Also die Patienten, man hat eigentlich die Patientenseite des EPD komplett vergessen und dann nachgefliegt. Und natürlich, eine Gemeinschaft ist viel günstiger zu betreiben. Es gibt eine jetzt, die das macht. Das ist die
Adeswiss.
Die Adeswiss, genau. Wir waren die zweite, die das wollte, aber für den stationären Bereich. Und da musst du viel weniger machen. Da hast du viel weniger Auflagen und die ganze Zertifizierungsvorschriften. Ist alles viel, viel günstiger. Wenn du ein Portal mit Helpdesk betreiben musst für hunderttausende User, dann wird das teuer. Und wenn du aber das machen musst für 100 Kunden, dann ist das nicht so problematisch. Und das war viele CIOs und CEOs, wo ich auch war von Spitälern, haben gesagt, wäre eigentlich genau die Lösung, die ich brauche, aber ich möchte nächstes Jahr wieder auf die Spitalliste kommen. Weil unterdessen hat ja bekanntlicherweise die Kantone haben eine eigene Firma gegründet. Da wurde natürlich den Verantwortlichen in den Spitälern gesagt, ja, ihr solltet eigentlich euch bei denen anschließen. Und niemand im Spital, in der Geschäftsleitung ist so wahnsinnig und stellt sich gegen seinen Eigentümer.
Das waren ja mehrere Gesellschaften, die da gegründet wurden, oder? Wie hießen die Gesellschaften, die Kantone gegründet haben?
Das war die Cantosana, das war eigentlich eine Zwischenfirma und die Cantosana hatte dann eben Anteil an der Axana. Mhm. Und die andere Hälfte gehörte dem Krankenhausverein Zürich und war ein recht komisches Konstrukt. Aber die Finanzierung war natürlich nicht sichergestellt, oder? Und das ist ja die Achillessehne des Ganzen, es kostet Geld. Das wird jetzt den Leistungserbringern indirekt aufs Auge gedrückt mit diesen Stammgemeinschaftsgebühren oder Preisen, wie man das auch immer nennt. Und da hatte ich natürlich als Georgis schon verloren, weil gegen diese Art Marketing kannst du nichts ausrichten. Und ich habe jetzt für dieses Jahr die Liquidation der Georgis GmbH eingeleitet und letztes Jahr haben wir den Verein, die Gemeinschaft, war ein Verein mit einem Spital, das war dabei, großes Zentrumspital, und da haben wir auch den Verein wieder aufgelöst, weil mittlerweile bin ich froh, haben wir es nicht gemacht, weil ich hatte Investoren und ich habe einfach gesagt, bevor wir nicht genügend Kundenbasis haben, holen wir die Investitionen nicht ab. Das kennst du ja, oder? Und weil sonst kann es nicht einfach verbrennen, das Geld. Und ich bin mittlerweile froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil das Businessmodell ist gestorben schon, bevor wir es eigentlich umsetzen wollten.
Also Businessmodell, Gebühren, Anreizsystem und Finanzierung, das sind die wichtigsten Stichworte, die du jetzt genannt hast. Wenn wir jetzt den Schwenk nach Liechtenstein machen, da bist du ja stark beteiligt gewesen an diesem EPD für Liechtenstein. Erzähl uns kurz, was da genau der Stand ist und auch wie das da heißt und wie das entstanden ist und wie lange das gegangen ist, bis das jetzt gestanden
hat. Das Liechtenstein ist einer meiner Lieblingskunden. Ich kam da 2011, wurde ich gefragt, also durfte ich mich bewerben als IF-Experte Schweiz. In Liechtenstein die Digitalisierung, es hat so eine Gruppe gegeben, das vorwärts zu treiben und mit zu begleiten, mit dieser Kompetenz und diesem Wissen. Mittlerweile nenne ich mich lieber E-Health-Experte Fürstentum Liechtenstein. Und da hat es eine Gruppe von Ärzten gegeben und verschiedene Personen und auch der Staat, das Amt für Gesundheit und so weiter. Die haben sich zusammengetan und haben Entwicklungsamt, ein großes Labor, das dort zu Hause ist, hat auch mitgemacht, das Spital hat mitgemacht. Natürlich kann man sagen, ist ein bisschen kleinräumiger, aber doch, man hat dort miteinander dann, man hat sogar noch ein Proof of Concept mal gemacht für eine Zuweisungsliste, der hat sogar funktioniert, hat das mal ausprobiert und irgendwann ist man dazu gekommen und hat gesagt, nein, man müsste jetzt ein Gesetz machen. Und dann hat man die Idee gehabt, ja, das könnte man ja aus der Schweiz einfach kopieren. Die Schweiz war auch da und dann haben wir das im Zollvertrag und dann sind wir einfach Mitglied einer Stammgemeinschaft. Und ich habe dann gesagt, nein, schaut, ihr seid ein eigenes Land, schaut euch doch mal an, wie es andere machen. Zum Beispiel Österreich ist auch nicht weit weg mit ELGA. Und dann hat man das analysiert, hat das EPD angeschaut, die ELGA angeschaut und ist eigentlich zum Schluss gekommen, dass man eigentlich die ELGA nehmen, das ELGA-Modell umsetzbarer ist. Und dort hat man auch ein paar Abstriche gemacht, wo die ELGA-Leute selber gesagt haben, lass das bitte bleiben, das funktioniert nicht. Und hat dann basierend auf dem ein sehr schlankes Gesetz gemacht und eine sehr schlanke Verordnung. Das sind wenige Seiten im Gegensatz zu Gesetz und Verordnung in der Schweiz. Da kann man ganze Turnhallenwände pflastern damit. Das war, wurde an einem Vortrag an der IL-Forum ja von einem Mitarbeiter des BAG ja so gesagt, neidisch, kurz, schlank. Und dann hat man eine Ausschreibung gemacht, vom Land hat man eine Ausschreibung gemacht und eine Konzeption. Das hat 3 Monate gedauert, dann hat man Zuschlag gemacht, war dann die Lösung, die auch die Post einsetzt. Die Post hatte nicht eine eigene Lösung, war die gleiche Lösung, hat dort gewonnen, ist eine valable, gute Lösung. Und dann hat man das eingeführt innerhalb eines Jahres auf den 1.1.23. Aber dort hat man Opt-out von Anfang an gemacht. Und dadurch hatte man auf Knopfdruck 40.000 Dosis.
Das sind alle Einwohner?
Alle Versicherten. Dort sind eben der Maßstab sind die Versicherten. Jeder Versicherte, es können auch Pendler, die dort arbeiten, versichert sein. Und darum alle Versicherten kriegen eins, haben einen Opt-out. Möglichkeit, der bewegt sich, glaube ich, jetzt um die 6%. Es hat noch ein bisschen Aufstand gegeben. Das hat dann für Leute, die Angst haben, das muss es auch geben, das ist auch in einem demokratischen Umfeld. Und das hat dann vielleicht dazu geführt, dass ein bisschen mehr sind, aber es sind 6%. Ungefähr habe ich, glaube ich, im Kopf. Bitte nicht festnageln an dieser Zahl, aber es sind wenig. Und die dann den Opt-out ergriffen haben. Der Vorteil ist, der Opt-out kann daneben im schriftlichen Postverkehr für Leute, die keinen digitalen Zugriff haben, so gemacht werden. Und alle, die eine staatliche E-Idee schon haben, und die Liechtensteiner haben schon eine E-Idee, kannst du übrigens auch als Schweizer dort lösen, wenn du willst, for free. Und konnte sich gleich einloggen und sagen, nein, oder? Also es war alles schon vorbereitet und das war alles niederschwellig.
Was ist, wenn ich mich nie einlogge als Patient?
Passiert nichts, dass es wird einfach gefühlt. Wenn du keinen Widerspruch machst, wird es einfach gefühlt.
Okay.
Weil du hast ja keinen Widerspruch gemacht, oder? Wenn du einen Widerspruch machst, wird alles gelöscht.
Wie geschieht der Prozess, wenn ich mich das erste Mal einlogge?
Man hat dann alle Haushalte informiert. Mhm. Und dann die eine E-Idee hatten, die konnten sich mit ihrer E-Idee gleich anmelden und dann die E-Idee verknüpfen, zack. Und das war's schon, oder? Das ist ganz ein einfacher Prozess. Und das war auch die Idee, alles niederschwellig, alles einfach zu tun. Sie hatten ein paar Vorteile natürlich in Liechtenstein. Sie haben eine nationale Patientenidentifikation, also eine nationale PID. Die sieht zufälligerweise aus wie unsere AV-Nummer. Ist gleich aufgebaut nach dem gleichen EIN-13, glaube ich, System. Und ist auf jeder versicherten Karte drauf, aufgedruckt und auch gespeichert, weil sie die versicherten Karten von der Schweiz machen lassen. Die Liechtensteiner sind sehr intelligent, die lassen dann gewisse Dinge von der Schweiz machen. Die werden bei der SASIS vergeben, jeder Versicherte kriegt so eine Nummer. Und dann wird das Dossier automatisch gleich eröffnet mit dieser Nummer. Und du hast immer 100% Match. Und das hat dann die Integration von Primärsystemen massiv erleichtert. Wir haben jetzt dort 40 Ärzte mit ihren Primärsystemen integriert, vier Hersteller von Primärsystemen im ambulanten Bereich und natürlich das Spital ist auch integriert und auch das Labor ist auch integriert. Das war keine Zauberei mehr, weil wir sehr viele Dinge sind sehr, sehr einfach gehalten und dadurch waren auch die Integrationskosten waren sehr, sehr tief.
Also es gibt ein Opt-out-Modell für die Patienten, aber auch für die Leistungserbringer ist es nicht freiwillig, oder?
Leistungserbringer ist nicht freiwillig. Und das war auch das zweite Moment. Also es gibt drei Momente. Du brauchst den Opt-out. Wenn du nicht niederschwellig verfügbar machst, dann macht sich keiner die Mühe, das zu kriegen. Und ich glaube, im Moment ist es auch mit der elektronischen Version, habe ich gehört, wahrscheinlich einfacher, sich in Zürich eine Kalaschnikow zu beschaffen, als eine EPD zu kriegen. Ich habe auch eins gemacht. Ich bin IT-affin. Aber war auch nicht ganz ohne, aber ich habe es dann an einer Eröffnungsstelle gemacht und ich habe jetzt zwei Dokumente drin und die habe ich selbst reingestellt. das kann es nicht sein. Also dann ist es tot und darum ist der Opt-out wichtig. Das zweite ist Finanzierung durch den Staat, nicht durch die Leistungserbringer. Die Leistungserbringer haben noch genug zu tun, weil sie ihre Primärsysteme bereit machen oder den manuellen Aufwand für einen Upload treiben müssen, weil sie haben auch ein Portal. Und der dritte Faktor war diese Patientenidentifikation und die E-Idee oder? Zum Opt-out. Alle diese Faktoren zusammen haben natürlich das ermöglicht. Könnte man in der Schweiz auch tun.
Wie läuft das mit der Finanzierung genau? Also, du hast jetzt gesagt, das wird durch den Staat geregelt. Das ist ja bei uns, zumindest die Anschubfinanzierung war auch so geplant, dass das die Kantone tragen. Wie ist es da im Liechtenstein geregelt?
Ganz einfach, der Staat hat die Plattform gekauft und der Staat zahlt den Betrieb. That's it. Und betreibt eine Zugangsstelle natürlich beim Amt für Gesundheit für diese Dinge, die noch für Helpdesk und so weiter. Aber that's it. Und das ist sehr, sehr einfach. Und wenn du natürlich so ein Finanzierungssystem hast, das dermaßen kompliziert ist und noch pseudo-wettbewerbsmäßig, also die Stammgemeinschaften stehen im Wettbewerb, das ist ja auch eigentlich Nonsens, dann verpuffen solche Gelder. Oder? Und jetzt wird davon geredet, dass es also offiziell in der Botschaft des Bundesrats zur Vernehmlassung der Revision steht drin, wir verbrennen schon 65 Millionen jährlich für das EPD. Jetzt. Wenn man das auf den Dossierpreis jährlich aufrechnet, da könntest du dir einige gute Essen leisten und noch Ferien in der Karibik für den Preis, den das dein Dossier kostet. Das kann es nicht sein, oder? Also auch da muss eine Transparenz rein und eine einheitliche Finanzierung. Der Staat hat dort einfach gesagt, alles, was darüber hinausgeht, B2B und solche Dinge, finanzieren wir nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe. Und da könnte man eben auch das so einschränken.
Wieso macht der Staat das in der Schweiz nicht? Oder was hat zur Entscheidung geführt, dass man das nicht macht?
Ich weiß nicht, wie der Entscheidungsprozess ist. Ich habe eine Theorie. Weil wenn du, als man das durch das Parlament bringen wollte, das Gesetz, 2015 war das, glaube ich, wollte man kein Preisschild dran machen. Weil wenn man ehrlich gewesen wäre, hätte man ein Preisschild dran machen müssen und dann hätte man diskutiert, weil es geht um Geld. Wenn es um Geld geht, wird immer diskutiert. So, also hat man es geschafft, das Preisschild wegzulassen, hat gesagt, ja, 30 Millionen Anschubfinanzierung. Ich meine, wir kennen die Zahlen von IT-Projekten auf Bundesebene, das ist nichts, das ist Portokasse. Und da hat das Parlament hat das mit 99,9%, glaube ich, durchgewinkt. Aber eine Gegenstimme hat es gegeben. Diese Gegenstimme weiß ich nicht, wer es gewesen ist, aber hat wahrscheinlich nicht gewusst, worum es geht. Oder falschen Knopf erwischt. Also das war schon fast sowjetmäßig. Und weil es da wurde nicht diskutiert, weil kein Preisschild dran war. Oder? Und jetzt hat man einfach gesagt, okay, wir lassen die Leistungserbringer für die Lösung für das EPD bezahlen. Die müssen das finanzieren, indem sie sich an eine Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft anschließen und dort zahlen sie dann ihre Beiträge, damit sie noch genötigt werden, Dokumente hochzuladen oder Informationen hochzuladen. Und dann ist eben diese Kosten sind dann versteckt in den Betriebskosten der Leistungserbringer. Das schlägt dann irgendwann mal durch auf die Tarife, weil die haben ja eine Rekolle. Dann gehen die wieder verhandeln und dann werden wir einen kleinen Prozentsatz der Prämienerhöhung, wird dann die Kosten des EPDs sein. Verschwindet einfach. Oder? Und das ist halt Politik, wenn man etwas bringt und nicht sagt, wer es bezahlt, nämlich wir als Steuerzahler und Prämienzahler letztlich, dann geht es immer durch. Oder? Und das ist meine Theorie. Kann auch falsch sein, aber so falsch kann sie wahrscheinlich nicht. Oder? Und das ist einfach... Das ist ein Hemmschuh, weil die Spitäler sagen einfach, ja, okay, dann bezahlen wir es, aber dann wollen wir auch Leistung sehen. Und das haben sie eben nicht gesehen. Und dann steht es. Wir haben, glaube ich, nicht mehr als 50% jetzt, die jetzt schon Dokumente einstellen.
Also, obwohl sie eigentlich müssten, per Gesetz, oder?
Aber sie haben sich angeschlossen und sie zahlen Gebühren. Oder vielleicht auch nicht. Gibt es auch. Also das ist ein sehr, sehr, das ist ein wichtiger Punkt. Das sollte man einfach ehrlich sein und sagen, jawohl, ist wichtig, kostet uns so viel, dann führen wir die Diskussion und zahlen wir es auch.
Ein letzter spannender Punkt ist, dass das Gesundheitsdossier in Liechtenstein auch so ausgestaltet ist, dass es eben auf weitere Zertifizierungssysteme oder ganz klare technische Vorgaben bezüglich den Datenstandards, die benutzt werden sollten oder müssen, die verzichten da drauf. Was hast du dazu zu sagen?
Weil man einfach nichts Neues erfunden hat, oder? Das ist so der Ricola-Effekt, oder? Wer hat es erfunden? Wir haben es in der Schweiz wieder geschafft, etwas zu machen mit einem Standard, der nicht für das gedacht ist. Wir haben den helvetisiert, oder? Und da fängt es dann schon an und dann funktioniert es einfach nicht oder wird sehr teuer, oder? Und dort hat man einfach gesagt, wir nehmen das so, wie es ist. Man hat das einfach so ausgeschrieben und man hat nicht Standards ausgeschrieben. Also man hat schon gesagt, man hätte gerne eins, aber wir haben die Technologie nicht vorgeschrieben, sondern wir haben Funktionen vorgeschrieben. Man hat gesagt, Funktionalität ist wichtig. Wie er das löst, der Anbieter, ist uns wurscht. Der hätte auch mit der Blockchain kommen können, wenn es funktioniert. Oder? Und das ist eben wichtig, das war eine wichtige Erkenntnis, dass man das nicht wollte. Man hat dort wirklich das geprüft, ist es nötig, noch irgendwelche zusätzlichen Dinge bezüglich Datenschutz zu machen. Man ist zum Schluss gekommen, nein, die bestehenden Reglements auch bei den Leistungserbringern und so weiter genügen. Wir müssen nicht noch zusätzlich etwas konstruieren und noch drauflegen. Es ist eigentlich geregelt. Oder? Und darum gibt es keine TOTS und auch keine Zertifizierung. Und ein großer Kostenblock der Zertifizierung ist, der Stammgemeinschaft ist die Zertifizierung, wo es übrigens jetzt einen Monopolist gibt. Eine einzige Beratungsgesellschaft macht Zertifizierung, sehr einträglich. Ich glaube, ich sattle um. Nein, das wäre zu langweilig.
Wenn du zurückschaust jetzt auf die letzten 22 Jahre, seit du in dem System unterwegs bist, was ist dein wichtigstes Learning in unserem Gesundheitswesen?
Mein wichtigstes Learning ist, wird ja keine Sekunde langweilig. Ich bin jetzt schon... 22 Jahren bin ich jetzt schon im Gesundheitswesen, war mir nie langweilig geworden. Ich habe viele tolle Leute kennengelernt mit viel Engagement. Und einer sitzt mir hier gegenüber auch. Und es fehlt nicht am Potenzial, sondern es fehlt eben an der Führung, an einer gemeinsamen Vision, an einer gemeinsamen Vorstellung, wo man dahin will und dem Willen, das durchzusetzen. Die Leute sind da, die Technologien sind da. Und das Gesundheitswesen, was wir haben, ist wirklich eines der besten, das wir haben. Also das ist ohne Frage, da jammern wir auch auf sehr, sehr hohem Niveau. Aber das soll nicht sagen, dass man sich ausruhen darf daraus, sondern es muss stetig weiterentwickelt werden und auch den gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst werden. Das KVG stammt, glaube ich, aus den 70ern. Da sollte man mal darüber hirnen, ob man da nicht ein bisschen neu denkt.
Ja, wenn jetzt Leute das hören und gerne in Kontakt treten möchten mit dir, wer soll sich bei dir melden und über welchen Kanal?
Eigentlich alle, die mit mir schwätzen wollen. Wie gesagt, ich bin ein geselliger Mensch und ich bin sehr lernbegierig. Ich möchte auch immer ein bisschen über den Tellerrand rausschauen. Ich möchte auch immer meine Ideen auch challengen. Ich habe nicht die Weisheit gepachtet. Und ich kann mich vielleicht auch irren und dann lasse ich mich gerne überzeugen. Solange ich nicht überzeugt bin, bin ich, wie meine Schwiegermutter sagen würde, ein sturer Bock. Aber das ist mir sehr, sehr wichtig, dieser Austausch. Natürlich Werbung ein bisschen für den SVDG. Ja, Startups, kommt zu uns, gibt einen Startup-Preis, 200 Franken im Jahr, ist man ein Jahr lang dabei, kann dann immer wieder austreten, nutzt diese Plattform. Dann natürlich eben, am meisten freue ich mich, wenn mich Kunden kontaktieren natürlich. Aber auch dort habe ich einen sehr, sehr guten Austausch. Eigentlich alle, die in dieser Idee Digitalisierung des Gesundheitswesens etwas tun wollen.
Ja, vielen Dank für all das, was du uns hier mitgegeben hast. Super spannend. Zum Schluss noch drei Fragen. Welche Ressource empfiehlst du jemandem, der unser Schweizer Gesundheitswesen besser verstehen will?
Da gibt es ganz viele Ressourcen, da muss man einfach zum Business gehen. Habe ich gelernt als CIO. Ich habe die Informatik-Sprechstunde eingeführt. Im Kantonsspital, weil ich gesagt habe, ich muss zu meinen Kunden gehen. Ja. Und das war eine ziemlich harte Sache am Anfang, weil da wurde man gebasht und da war viel Ärger rum. Und nachher hat sich das herausgestellt, dass das sehr, sehr wichtig ist und gewünscht ist, dass man die Bedürfnisse des Business wahrnimmt. Ich selbst bin als erstes, als ich angefangen habe, bin ich als erstes eine Woche auf die Pflege gegangen, auf eine Station. Ich sage, ich will sehen, was da passiert. Viel geholfen habe ich nicht. Und ich habe auch immer meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ermutigt, geht mal raus, muss nicht gerade den Dickdarm-Obst schauen, das ist nicht so lustig. Aber geht raus, schaut, wie die Leute da arbeiten, schaut, was sie für Probleme haben. Also geht dorthin, wo gearbeitet wird. Und wenn ich es auf die Digitalisierung mappe, dann muss ich sagen, geht hin zu den IT-Abteilungen bei den Leistungserbringern, weil die müssen das alles umsetzen und die haben auch Erfahrung, was umsetzbar ist und was nicht umsetzbar ist. Ich habe eine positive Erfahrung gemacht, das muss ich noch sagen, zum EPD. Ich schätze im Moment die Chancen recht gut ein, weil es hat jetzt personelle Wechsel gegeben im Bundesamt für Gesundheit und da ist ein ganz anderer Ruf da. Und diese Leute, die gehen jetzt wirklich hin und gehen diese Ressourcen fragen. Sie sind natürlich in ihrem Korsett drin, das ist klar, aber sie geben sich Mühe, sie strengen sich an, sie wollen es wissen und machen das nicht nur pseudomäßig mit irgendwelchen runden Tischen und so weiter, damit man es einfach gemacht haben, sondern wirklich ehrlich. Und das ist für mich eine Grundvoraussetzung, dass man das Ding dann irgendwo doch nochmal irgendwo hinbringt. Dort habe ich auch unterdessen gute Kontakte.
Welches ist dein Lieblings-Gadget-Tool oder deine Lieblings-App?
Mein Lieblings-Gadget ist mein Elektroflitzer, mit dem ich heute zu dir gefahren bin, mit Sonnenenergie.
Aber nicht über den Hirzel.
Nicht über den Hirzel, über den Ricken.
Über den Ricken.
Genau. Und ich habe 1000 Apps. Im Moment schaue ich Apps eher als Belästigung an, weil für alles brauche ich eine App. Wenn ich am Bahnhof auf Toilette will, brauche ich eine App. Ich bin nicht so ein Gadget-Freak. Ich sehe diese Lösungen, wende ich an und entweder sie sind gut oder sie sind nicht gut. Also ich wende nichts an, einfach nur, damit ich es habe. Da bin ich ein bisschen konservativ. Es muss mir einen Nutzen bringen.
Ein sturer Bock halt.
Ein sturer Bock.
Was ist dein Lieblingsbuch?
«Die Schlafwandler» im Moment von Christopher Clarke. Leider sehr aktuell, weil wenn man das liest, da geht es ja was ist passiert, dass es den Ersten Weltkrieg gegeben hat. Mhm. Könnte man jetzt sagen, ja, das interessiert doch keinen Mensch heute. Und es zeigt ein bisschen, wie funktioniert die Welt. Wie entstehen gute Dinge oder schlechte Dinge in der Welt. Und es ist eben sehr, sehr komplex. Und ich glaube, das liest sich fast wie ein Roman, ist aber von einem Historiker. Und ich habe ja ursprünglich mal ein paar Semester Geschichte studiert.
Okay.
Ist immer noch etwas, das in meinem Herzen schlägt, diesen Bezug zur Geschichte. Ich sage immer, das war, glaube ich, Kohl, der das gesagt hat, wenn du die Vergangenheit nicht kennst, kannst du die Gegenwart nicht verstehen. Oder? Das ist immer mein Motto, auch bei der IT.
Das wollte ich jetzt gerade sagen. Das ist auch ein Votum für das Schweizer Gesundheitswesen. Vielen Dank, dass du hier warst. Hat mega Spaß gemacht. Und ich wünsche dir von Herzen weiter nur das Beste. Und wir werden uns sicher noch oft begegnen. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Vielen herzlichen Dank, dass ich das hierher kommen durfte und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Hat Freude gemacht.
Dankeschön.
Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere Health Thermal doch unbedingt dort, wo auch immer du das gerade gehört hast und folge uns auch auf unseren anderen Kanälen auf YouTube, LinkedIn und Instagram. Wir freuen uns, mit dir auszutauschen. Wenn du eine Idee hast oder jemanden kennst, der das Gesundheitswesen für irgendeinen bestimmten Bereich besser kennt als sonst jemand, dann schreib uns das unbedingt auf empfehlung@health-terminal.com. Dann laden wir die Person vielleicht für die nächste Folge ein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.